Zauber. Das Universum dehnt sich aus, heißt es. Aber wohin? Was kommt danach? Menschen sind fasziniert von ungelösten Rätseln.
Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass wir vielleicht in einer großen Schneekugel wohnen, die ein Riese festhält. Und dass es diese Schneekugel ist, die sich ausdehnt. Die Frage blieb, in welchem Universum wohnt dann der Riese?
Ich war mir sicher, dass wir auf einem Wasserball leben, mit dem Samson aus der Sesamstraße Fangen spielt. Und ich habe mich auch immer gefragt, und worauf lebt Samson dann?
Für ganz kleine Kinder ist jede Blume, jede Raupe am Wegesrand, jede Eintagsfliege, die über den Apfel krabbelt, so ein Rätsel. Wenn kleine Kinder trödeln, dann nicht, weil sie langsamer denken als Erwachsene, sondern weil sie so viel mehr aufnehmen, sehen und verstehen müssen. Das tun sie, soweit wir bisher wissen, als einzige Jungtiere. Zwar sind auch kleine Hunde, Hühner und Katzen wild darauf, alles in ihrer Umgebung zu erkunden, doch sie machen sich, wie gesagt, soweit wir wissen, nicht ein paar Jahre später darüber Gedanken, ob es sinnvoll ist, sich für die Mars One Mission zu bewerben oder nicht. Meines Wissens kümmert sich keine andere Spezies darum, ob wir in einem schwarzen Loch oder außerhalb davon leben, schreibt Psychologieprofessor Thomas Hills. Im Alltag denken vermutlich auch nicht so viele Menschen über schwarze Löcher nach. Aber diese Sehnsucht nach dem Größeren, nach dem Verstehen, die haben wir alle. Warum ist das so? Hirnforscher Matthias Gober erklärt, Neugier könnte das Gehirn in einen Zustand versetzen, in dem es jegliche Information lernen und behalten kann, wie ein Strudel, der alles, was man eigentlich lernen will, aufsaugt, aber auch alles darum herum. Das Leben findet Lernen also offenbar so wichtig, dass es uns mit reichlich Dopamin belohnt, wenn unsere Neugierde befriedigt wird. Das zu wissen kann uns als Eltern helfen, das Anhalten kleiner Kinder an jedem Gänseblümchen nicht nur mit Geduld, sondern mit Begeisterung zu sehen, weil wir es als das wahrnehmen können, was es ist. Lernen. Ungefiltert durch vorgegebene Einteilung in wichtig und unwichtig. Ungebremst durch »Nun komm endlich«. Nutzen wir lieber die Chance und schauen uns die Gänseblümchen selbst nochmal ganz genau an. Vielleicht können wir auch noch was lernen, und wenn es nur über uns selbst ist. Zauber ist auch für uns überall. Wenn das Leben stressig ist, können wir uns vom Duft eines Fliederbaumes, der Schönheit des Sonnenaufgangs oder der Anmut einer Amsel wieder ins Jetzt holen lassen. Wer es schafft, sich davon verzaubern zu lassen, dass wir auf einem großen blauen Diamanten leben, einem schützenswerten, leuchtenden blauen Planeten inmitten eines geheimnisvollen Sonnensystems, der kann sich gar nicht so sehr über die Steuer ärgern. Dieser Planet ist der schönste weit und breit. Es tut gut, sich das bewusst zu machen, wenn wir genervt bei der Post in der Schlange stehen und sie keinen zweiten Schalter öffnen. Unsere Kinder sind lebendig. Sie leben, wir können sie streicheln, hochheben, mit ihnen lachen. Was für ein Geschenk, was für ein Zauber. Schau dir dieses Kind an. Wer sich je mit der Biologie der Empfängnis beschäftigt hat, weiß, wie unwahrscheinlich unwahrscheinlich es ist, dass ein Kind entsteht. Und wenn es dann auch noch lebt, lacht, atmet, sogar gesund ist, dann ist das ein Wunder und ein riesiges Geschenk. Das Wunder des Lebens, das Wunder des Daseins, das Wunder, dass jeden Tag die Sonne aufgeht, all das ist unserer Aufmerksamkeit wert. Und, wer hätte es gedacht, Menschen, die es schaffen, sich dem hinzugeben, sind gesünder, glücklicher, schöner und beliebter als die, die immer über die unsicheren Renten meckern. So wurden wir langsam. Warum wir so genau wissen, wie wichtig es ist, langsam und achtsam zu sein und gut für sich zu sorgen? Ganz einfach. Wir haben es früher anders gemacht und es war nicht schön.
Als ich meiner Freundin Andra erzählte, dass ich ein Buch mit dem Titel Slow Family schreiben würde, brach sie in schallendes Gelächter aus. Du? Was weißt du denn über Langsamkeit? Ich kenne niemanden, der so hochgetaktet ist wie du. Aber dann hielt sie inne. Naja, aber vielleicht kannst du gerade deshalb erzählen, warum das so wichtig ist. Zugegeben, ich bin alleinerziehend, selbstständig und dickköpfig. Nicht gerade die ideale Mischung für ein geruhsames Leben. Es fällt mir so schwer, Aufträge abzulehnen, dass ich schon als ganz junge Journalistin von meinen 16-Stunden-Tagen den ersten Bandscheibenvorfall hatte. Ich habe Jahre gebraucht und viele, viele Tage im Krankenbett, um zu begreifen, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich habe noch mehr Jahre gebraucht, um mir darüber klar zu werden, dass ich so nicht weitermachen will. Und noch heute bin ich oft getrieben von nicht geschafft, noch zu tun, nicht gut genug. Ich bin die Königin der Checklisten, Ablaufpläne und hektischen Meetings. An manchen Tagen bin ich so überarbeitet, dass mich jedes Telefonat, das länger als 30 Sekunden dauert, zur Verzweiflung bringt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass mir doch der Reis anbrennt, weil ich eben nicht das tue, was meine Großmutter mich gelehrt hat. Kind, beim Kochen muss man dabei bleiben. Ich weiß, dass ich ein langsames Familienleben will und gleichzeitig ist es so schwer, das mit meinem Bild vom modernen Menschen in Einklang zu bringen.
Ich finde es ja immer wieder beruhigend, dass es nicht nur mir so geht. Während ich mein Diplom gemacht habe, war ich stolz drauf, gefühlte 100 Jahre ohne Schlaf auszukommen. Je hektischer, desto wichtiger. Irgendwann bin ich beim Zeichnen einer Allee eingeschlafen und erst 20 Bäume später wieder aufgewacht. Absoluter Bewusstseinsriss. Nach den Bäumen bin ich für eine Stunde ins Bett gegangen. Um 9 Uhr war Abgabe und wir mussten noch plotten gehen. Meine Mitstudentin hätte fast den Krankenwagen gerufen, weil ich vollkommen unansprechbar war, auch als ich eigentlich schon wieder wach in der Küche saß und mich an meiner Teetasse festhielt. Aber ich fand mich sehr, sehr cool, sehr wichtig und heldenhaft. Heute würde ich das natürlich nicht mehr tun, aber es war ein Lernprozess. Und ich habe große Hochachtung davor, dass du den Reis überhaupt rechtzeitig kochst. Ich stelle ja meistens erst fest, dass es Zeit zum Mittagessen ist, wenn das Kind hungrig wie ein Bär aus der Schule kommt und ich sagen muss, oh, nimm dir eine Gurke, ich mach schnell was. Bei dem, was ich dann mache, bleibe ich allerdings auch und lasse es nicht anbrennen. Ich habe Glück, dass hier niemand große Ansprüche ans Kochen stellt. Kartoffelbrei, Gemüse, Salat, fertig. Für alles andere wäre ich zu verliebt in meine Arbeit oder zu faul, wie man's nimmt.
Oh Gott, ja, ich bin auch faul. Ich investiere viel Energie, um im Chaos des Alltags den Überblick zu behalten. Ich hänge meinen Schlüssel immer an den gleichen Haken, weil ich keine Energie damit verschwenden möchte, ihn suchen zu müssen. Ich habe einen festen Tagesablauf, weil es mir dann leichter fällt, all die Unwägbarkeiten des Alltags mit 2 Kindern abzufangen. Und trotzdem höre ich mich immer wieder sagen, Mist, Kinder, wir müssen uns beeilen, wir sind zu spät. Ich weiß nicht, wer diesen Satz mehr hasst, die Kinder oder ich.
Auch davor, Hut ab. Ich habe Menschen um mich, die mein Leben organisieren, sonst wäre ich verloren. Mein Sohn und mein Mann wissen in der Regel zuverlässig, wo mein Schlüssel ist, wenn er mal wieder nicht am Schlüsselbrett hängt. Aber das sind Äußerlichkeiten. Was mir in den ersten Jahren als Mutter wirklich richtig zu schaffen gemacht und mich unglaublich beschäftigt hat, war das allmähliche Wegrutschen von allem, was normal ist. Attachment Parenting mag heute Mainstream sein. Damals war es nicht. Das, was wir taten, war anders. Und ich hatte ein Buch darüber geschrieben. Es musste funktionieren. Also so gar kein Druck.
Slow Family ist bei uns insofern ein Prozess. Es klappt mal besser und mal schlechter. Aber das macht nichts. Denn Perfektionismus ist nur ein weiterer apokalyptischer Reiter, der uns das Leben vergällt. Es bringt überhaupt nichts, in blindem Perfektionismus an allem, was unvollkommen, aber ganz ist, zu zerren, bis alles zerbricht. Der Feind aller Freude ist die ewige Litanei des Nicht-Gut-Genug, schreibt die kanadische Schriftstellerin Oriah Mountain Dreamer. Und was sagen die Kinder dazu? Was Kinder sich wünschen, sind, anders als Eltern oft glauben, weniger Handys und Spielzeug, sondern Familie, Freundschaft, Nähe, Zeit miteinander. Sind diese Grundbedürfnisse erfüllt, kann man das Leben leichter und entspannter angehen und erzielt insgesamt bessere Ergebnisse. Die Kinder sagen, wir wollen euch, Familie, Freunde, geborgen sein, vertrauen können. Das zeigte eine Umfrage von UNICEF bei über 1000 Kindern im Alter zwischen 6 und 14. Geld und Besitz stehen ganz am Ende. Und woher kriegen die Kinder all das? Von ihren Eltern, im Idealfall.